Erster Akt. Anfang der 2000er Jahre befanden sich die damals etwa ein Dutzend Landesbanken im gemeinsamen Besitz von Sparkassen und den Staatsregierungen der Bundesländer. Sie genossen eine explizit ausgesprochene staatliche Garantie für die Anleihen, die sie am Markt platzierten, um ihr Kreditgeschäft zu refinanzieren. Man nannte das Gewährträgerhaftung. Was sehen wir hier? Staatliche Banken, deren Schulden vom Staat garantiert werden und die deshalb mit AAA geratet werden. Damit konnten sich diese Institute besonders kostengünstig refinanzieren und hatten gegenüber den privaten Banken einen Wettbewerbsvorteil. Ich bitte an dieser Stelle zu beachten, dass es eine staatliche Intervention war, die auf diese Weise den Wettbewerb und damit das Marktergebnis verzerrt hat. Zweiter Akt. Die EU-Kommission in Gestalt des Wettbewerbskommissariats erkennt in dieser Garantie das, was es schon immer war. Eine Subvention und Wettbewerbsverzerrung. Das ist nach den EU-Binnenmarktverträgen illegal und muss abgeschafft werden. Eigentlich klug, weil Markt halt ohne unverzerrten Wettbewerb nicht wirklich geht. Dritter Akt. Landesbanken und Bundesregierung streiten sich mit der EU-Kommission. Jahrelange Verhandlungen werden geführt, an deren Ende ein fauler Kompromiss steht, dessen Sprengwirkung, wie wir gleich sehen werden, die Mehrzahl der Landesbanken in die Luft gejagt hat. Was beinhaltete dieser faule Kompromiss? Man einigte sich auf ein sogenanntes Grandfathering. Die Landesbanken verloren die Staatsgarantien für ihre Anleihen, durften aber als Übergangserleichterung einen letzten ganz großen Schluck aus der Pulle mit der Aufschrift Gewährträgerhaftung nehmen. Nur Anleihen, die nach einem bestimmten zukünftigen Datum von ihnen begeben wurden, mussten auf die Garantie verzichten und wurden entsprechend nicht mehr mit dem begehrten AAA der Ratingagenturen bewertet. Alles, was vor diesem Datum emittiert wurde, war noch garantiert. Vierter Akt. Die Folge war, dass sich die Landesbanken derart mit Liquidität vollsaugten, als wollten sie sich selbst einem Waterboarding unterziehen. Anleihen mit langer Laufzeit wurden in riesiger Menge auf Vorrat emittiert. Die verursachten natürlich auch Zinskosten. Das wiederum bewirkte einen Hunger nach Kreditvergabe, um die Zinskosten zu decken. Das Geld musste unters Volk gebracht werden, weil die kurzfristige Anlage am Geldmarkt oder bei der EZB viel weniger Zins erbrachte, als die Landesbanken für die Anleihen zahlen mussten, trotz letztmaligem staatsgarantierten AAA. Gewissermaßen stürzte diese Vorratshaltung die Institute in eine Art negativer Fristentransformation. Man war also auf der Suche nach Anlage. Und der Anlagenotstand treibt den Anleger ja, wie allgemein bekannt ist, zu den seltsamsten Blüten. Dieser Ruf nach einer Wiederanlage der durch die Monsteranleihen beschafften teuren Liquidität wurde erhört. Man fand ihn in der vermeintlich risikofreien Investition in super toll geratete US-amerikanische Hypothekenanleihen und nannte das Kreditersatzgeschäft. Überflüssig zu erwähnen, dass wir dafür keine Risikomess- und Kontrollinstrumente hatten. Das ist was für Warmduscher, nicht für unsere Wall Street-gestellten Gordon Geckos von der West-LB. Dafür haben wir ja schließlich die Ratingagenturen. Fünfter Akt. Als die Sache schiefging, musste der Steuerzahler die von Politikern gelenkten, beaufsichtigten und für die eigenen industriepolitischen Zwecke eingesetzten Banken retten. Und jetzt sage bitte noch mal einer, dass es hier um Marktversagen gegangen sei. Das ist ein riesiger Humbug. Es war kein Marktversagen, es war der Ausfluss der Bürokratie, der Staatswirtschaft und der Hybris von überforderten Amtsträgern der Landespolitik. Letzter Akt. Diesem Komplettversagen der Politik müssen wir natürlich mit mehr Staat begegnen, mit mehr Regulierung, mit mehr Anmaßung, dass wir es besser wissen als der Markt, logisch. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Regulierung. Regulierung, die versucht, die institutionellen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Märkte effizient arbeiten können und durch die Interaktion vieler freier Individuen die Information erzeugt wird, die beste wirtschaftliche Entscheidungen ermöglicht. Das nennt man Ordnungspolitik und es erfordert, dass man sich mit der Funktionsweise von Märkten auseinandersetzt. Und dann gibt es solche Regulierung, die versucht, die Marktkräfte auszuhebeln oder sogar das Ergebnis von Marktprozessen zurückzudrängen, rückgängig zu machen und zu korrigieren. Diese zweite Art marktfeindlicher Regulierung ist in Wahrheit ein Instrument der Machtausübung. Die ökonomischen Realitäten sollen in diesem Regulierungsmodell so verändert werden, dass ein ideologisches Zielbild dabei herauskommt. Manchmal geht es aber auch nur um Jobs für abgehalfterte Politiker. Der hat 20 Jahre Plakate für die Partei geklebt, der ist jetzt mal dran. PS, das ist ein Originalzitat. Das kollidiert natürlich mit den Marktergebnissen, die durch den freien Tausch zwischen freien Menschen zustande kommen. Einige wenige zwingen so der leider unzureichend informierten Mehrheit der Gesellschaft ihren Willen auf und erzeugen ein Zerrbild der Marktwirtschaft. Üblicherweise wird dies mit viel Moralin übermalt, damit nur keiner auf die Idee kommt, die politische Unkorrektheit zu besitzen, um die Dinge frech beim Namen zu nennen. Im Fall der Finanzkrise gelang dies durch die Schuldzuweisungen an die Finanzwirtschaft als Alleinverantwortlichen der Krise in besonderer Weise. Die Welle an Regulierung, die wir heute erleben, gehört zum allergrößten Teil zur zweiten Kategorie. Sie versucht, Markt durch Bürokratie zu ersetzen. Sie unterstellt, dass Aufseher die besseren Banker, besseren Unternehmer und besseren Händler sind. Sie unterstellt, dass Politiker besser als wir selbst wissen, was für uns gut ist. Sie hat die Anmaßung, die Menschen vor sich selbst schützen zu wollen. Sie betreibt Mikromanagement, statt Rahmenbedingungen zu setzen. Politik und Aufsicht haben versagt. Nicht, weil sie zu wenig reguliert hätten, sondern weil sie falsch und zu viel reguliert haben. Sie haben Anreize geschaffen und durch ihre wenig oder gar nicht durchdachten Vorschriften die Marktkräfte beeinträchtigt. Jetzt schreit man den Banken ein, haltet den Dieb hinterher und bietet Lösungen an, die ein Mehr an falschen, inkonsistenten, nicht zu Ende gedachten Vorschriften beinhalten. Je länger wir es dieser Politik erlauben, Schaden anzurichten, desto schwieriger und riskanter wird unsere wirtschaftliche Lage werden. Ganz sicher können auch Märkte versagen, denn nichts, was von Menschen gemacht ist, also auch Märkte, ist davor sicher. Aber ebenso sicher ist, die Bürokratie versagt sehr viel häufiger als der Markt. Ihre Erfolgsstatistik ist nachweislich schlechter. Es ist deshalb rational, mehr auf den Markt zu vertrauen als auf einen Rudel Bürokraten. Was sind nun die beiden Hauptergebnisse der neuen Regulierungswelle, die uns die Politik im Zuge der Krise beschert hat? Es ist erstens ein anmaßendes Mikromanagement der Banken durch die Aufsicht, die zu einer Verkrustung von Prozessen und Strukturen und zu einer Erstarrung der Entscheidungsfähigkeit geführt hat und so verhindert, dass Banken effizient arbeiten können. Die angestrebte Transparenz wurde bei alledem aber nicht erreicht. Während sich die Bürokratie einbilden kann, sie würde aus dem Berg von Daten, den sie erschafft, klug werden, sitzt sie in Wahrheit auf einer Halde von Datenmüll, die sie nicht lesen, verarbeiten, geschweige denn interpretieren kann. Und es ist zweitens eine Kostenexplosion, die die Banken genau zu einem Zeitpunkt trifft, da sich diese Kosten aufgrund erodierender Erträge und explodierender systemischer Kreditrisiken durch die Nullzinspolitik überhaupt nicht mehr leisten können. Die Summen, die dabei für regulatorische Compliance ausgegeben werden, deren Mehrwert zu Recht angezweifelt werden darf, übersteigen mittlerweile jede Vorstellung. Die 1,5 Milliarden Euro, die der in diesem Buch später und beispielhaft zu diskutierende Stresstest verschlungen hat, sind dabei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Eine in mehreren Ländern der EU tätige Bank muss sich heute damit auseinandersetzen, eine ganze Kompanie von Behörden zufriedenzustellen, die in der Regel mit geringem Maß an Abstimmung untereinander dieser Bank immer neue Berichtspflichten auferlegen. Das sind die jeweiligen nationalen Aufsichtsbehörden in jedem Land, in dem die Bank tätig ist. Dazu die European Banking Authority, EBA in London, der Single Supervisory Mechanism, SSM der EZB in Frankfurt, die European Securities and Markets Authority, ESMA, in Paris, die nebenbei Börsen- und Ratingagenturen beaufsichtigt, und die nationalen Notenbanken, die zugleich Mitglieder im Eurosystem sind. Die Berichtspflichten sind dabei in der Regel ähnlich, aber nicht gleich. Das wäre ja auch zu einfach gedacht. Wenn man ein einheitliches regulatorisches Reporting für alle festlegt, könnte eine Bank ja noch auf die Idee kommen, alle mit dem gleichen Bericht zu versorgen, den sie mit der gleichen Infrastruktur erstellt. Nein, die sollen sich gefälligst Mühe geben und jedem ihrer bürokratischen Aufpasser einen individualisierten Bericht zukommen lassen. Was treibt die Kosten? Ach, das ist doch nicht das Problem der Aufsicht. Das sollte es aber sein. Denn es gibt ernstzunehmende Schätzungen, nach denen die Banken mittlerweile 15-20% ihrer gesamten Erträge für Compliance ausgeben, ohne dass ein Ende der zusätzlichen Anforderungen in Sicht wäre, die man zusätzlich darüber stülpen möchte. Neulich hörte ich von einer Volksbank, die 21% ihres Ertrages für die Erfüllung regulatorischer Anforderungen aufwendet. Das sind Summen, die sich europaweit auf mittlerweile über 100 Milliarden Euro belaufen, pro Jahr. Kleine Banken werden dabei offensichtlich überproportional belastet, weil sie die Komplexität dieser Sache kaum noch managen können. Das ist Geld, das die Banken besser in die Rücklagen gepackt hätten, um sich für die kommende unvermeidliche Krise zu wappnen. Das ist Geld, das die Banken in die Lage versetzen würde, über 1000 Milliarden Euro neue Kredite pro Jahr zu vergeben und risikotechnisch abzusichern. Dann müsste sich Herr Draghi vielleicht weniger von seinen Deflationsängsten um den Schlaf bringen lassen. PS. Auch wenn es ein geübter Reflex ist, seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten alles in Bausch und Bogen zu verdammen, was von dort kommt, sind die neuerdings von der Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, der amerikanischen Einlagenversicherung, gemachten Vorschläge zur Vereinfachung der Finanzregulierung ganz sicher besser als unser Bürokratiegestrüpp. Da hat jemand besser nachgedacht als die Europäer. Natürlich wird das den US-Banken einen globalen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Der dort vorgelegte Vorschlag lässt sich sehr kurz und knapp zusammenfassen. Einführung eines Trennbankensystems, einfache Eigenkapitalquote von mindestens 10% und dafür Rückbau der Vorschriften des Mikromanagements, das die Banken lähmt und von der Arbeit abhält, auf die es ankommt, nämlich Wirtschaft und Bürger mit Krediten zu versorgen und sich auf die echten Risiken zu konzentrieren. Das ist sinnvoll. Das ist Regulierung auf ordnungspolitischer Grundlage, die Rahmen setzt, statt Mikromanagement zu betreiben und alles im Detail regeln zu wollen. Die reflexhafte Abwehr unserer Bürokratie auf diesen Vorschlag, noch bevor man ihn richtig gelesen hat, zeigt vor allem eines. Man hat Angst um seinen Job als Oberkontrolleur mit Strafzettelvollmacht bei Bagatellverstößen. Wenn solche Vorschläge ernsthaft diskutiert werden, dürfen sie übrigens äußersten Widerstand von allen erwarten, die sich an diesem System überbordender Bürokratie seit Jahren rammdösig verdienen. Das betrifft auch Teile der Privatwirtschaft, die sich gewissermaßen als Büttel der Staatsplanwirtschaft verdingt haben. Insbesondere ein Teil der Beratungswirtschaft und der Wirtschaftsprüfungsindustrie, die die Vorstände der Banken seit 10 Jahren mit Veranstaltungen für die Regulierung fit macht, die man in der Branche als Vorstandsverschreckungsseminare verspottet, ist hier gemeint. Dort bekommt jeder Bankmanager eingetrichtert, dass er mit einem Bein im Gefängnis oder wenigstens auf dem Flur des Arbeitsamtes steht, wenn er nicht noch mehr Geld in die neuesten Ideen vorauseilend gehorsamer Regulierungscompliance investiert. Das macht er dann natürlich am besten bei den Veranstaltern der Fortbildungsmaßnahme. Die gleichen Unternehmen werden dann von den Aufsichtsbehörden beauftragt, die Umsetzung dieser Maßnahmen zu prüfen und der Aufsicht die korrekte Erfüllung zu melden. Natürlich wird nicht das gleiche Prüfungshaus in der gleichen Bank die Projekte zur Umsetzung verkaufen und dann das Ergebnis prüfen. Das machen wir schön im Kreisverkehr. Was die Berater von Prüfungshaus A gebaut haben, wird von Prüfungshaus B kontrolliert und umgekehrt. So wäscht eine Hand die andere und Interessenskonflikte werden zuverlässig vermieden. Oder? Es ist auch nicht wahr, dass die Form der schlanken Regulierung, die da neuerdings aus den USA vorgeschlagen wird, das globale Finanzsystem weniger sicher macht. Wenn man sich die Wirkung unseres bürokratischen Amoklaufes auf die Stabilität des Systems ansieht, so finde ich, sollte man diesem alternativen Vorschlag eine Chance geben und ihn diskutieren. Schlimmer als das, was wir hier in der EU machen, kann es nämlich kaum sein. In der Zwischenzeit entstehen jenseits der Aufmerksamkeit der Aufsicht neue Risiken, weil die Banken vor lauter Kosten der Compliance nämlich nicht mehr in der Lage sind, in ihr eigentliches Risikomanagement und in ihre veralteten IT-Systeme zu investieren, um sie zum Beispiel gegen die neuen Bedrohungen der Cyberkriminalität zu wappnen. Das hat die Aufsicht bis vor wenigen Monaten komplett verschlafen. Jetzt macht sie dafür umso mehr Dampf, ohne sich selbst vorher die notwendige Infrastruktur und Qualifikation anzueignen. Das macht aber nichts. Wir können das ja an die Wirtschaftsprüfer delegieren. Wie die folgenden Kapitel noch zeigen werden, lauern aber noch ganz andere Risiken am Wegesrand, die der Aufmerksamkeit unserer riesigen Aufsichtsapparate komplett entgangen sind.